So, liebe Gemeinde, gleich vorweg, kleine Entschuldigung, wenn es sich ein bisschen rau anhört oder gelegentliches Hüsteln rechtzeitig zur Predigt, hat mich der Grippevirus schon erwischt. Also ich hoffe, ich komme noch halbwegs klar bei Ihnen an. Ja, ich weiß nicht, ob einige sich noch erinnern. Vor einigen Jahren hatten wir eine Predigtreihe im Freizeitgottesdienst. Im Freizeitpark. Die Open-Air-Gottesdienste. Da haben wir verschiedene Werbesprüche missbraucht, um biblische Inhalte zu transportieren. Was einem einfällt bei Wohnst du noch oder lebst du schon? Wir hatten daraus gemacht, lebst du noch oder glaubst du schon? Und ich habe mich da einfach mal ein bisschen angeschlossen. Ich möchte Ihnen damit einen rosa Elefanten schicken. Sie wissen ja, wenn ich Ihnen sage, denken Sie jetzt nicht an rosa Elefanten, hat jeder vor seinem geistigen Auge einen rosa Elefanten. Und ich möchte erreichen, dass jedes Mal, wenn Sie Nike-Werbung sehen oder vielleicht wenn Sie laufen gehen, dass Sie sich an diesen Text aus dem Jakobusbrief erinnern. Weil ich finde ihn nämlich unheimlich wichtig. Dabei gehört der Predigttext, den ich ausgesucht habe, leider zu den umstrittensten Texten, die wir in der Bibel überhaupt haben. Bis zur Festlegung des Bibelkanons in seiner heutigen Form gab es verschiedene Listen. Was gehört zur Bibel, was nicht. In der einen war der Jakobusbrief drin, in der anderen natürlich nicht. Aber seit 367 ist der Brief fest im Kanon verankert und alles gut, der Streit um den Text ist beigelegt. Zumindest für die nächsten 1150 Jahre. Dann kommt Martin Luther daher und fällt sein Urteil über den Jakobusbrief. Eine Gastro an der Epistel. Das ist jetzt nicht so doll. Es kommt auch noch besser. In einer Tischrede sagt er, am liebsten würde ich mit diesem Brief den Ofen anheizen. Er verändert sogar die Reihenfolge der Briefe im Neuen Testament. Schiebt den Jakobusbrief, den Hebräerbrief nach hinten und zieht die paulinischen nach vorne. In der evangelischen Kirche ist daher der Jakobusbrief seitdem total unbeliebt. Aber was hat Martin Luther nun an diesem Text so entsetzt? Es gibt nichts Besseres, als direkt in den Text reinzugucken. Das ist der Predigttext aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 16. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse notwendig ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Diejenigen, die sich in der Biografie Martin Luthers auskennen, denke, die erkennen wohl sofort, was ihn an dieser Stelle so entsetzt hat. Er hat alles dran gesetzt, um vor Gott ein gerechtes Leben zu führen. Geistliche Übungen, Fasten, Gebet, Selbstkasteiung. Frieden mit Gott hat Martin Luther nicht gefunden. Er suchte die Schuld in seiner Lässigkeit, steigerte seine Bemühen und wurde schließlich krank. Luther selbst schreibt über diese Zeit: So raste ich in meinem verirrten Gewissen vor Wut, aber ich klopfte dennoch ungestüm bei Paulus im Römerbrief an, von brennendem Durst getrieben zu erfahren, was St. Paulus meine. Und tatsächlich entdeckt Luther im Brief von Paulus an die Römer die Antwort, die er so lange gesucht hat. Sie wurde sogar zum Grundsatz für die Reformation und heißt: So sind wir überzeugt, dass der Mensch gerecht wird, ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. Und diese Antwort brachte Luther den ersehnten Frieden. Aber damit wird auch die Einstellung zu unserem Predigttext verständlich. Vor allem im Fazit des Jakobus in Vers 24, ich habe die beiden hier mal gegenübergestellt: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein, sieht er einen Widerspruch für den zu Ihnen so wichtigen Römerbrief. Ja, und um diesen Widerspruch soll es heute gehen. Ist der wirklich vorhanden? Die Antwort auf diese Frage hat viele Facetten. Ich möchte erstmal nur zwei wichtige aufgreifen. Das erste ist der Begriff Werke. Weil Jakobus und Paulus verwenden hier tatsächlich dieselben Begriffe, aber sie meinen unterschiedliche Dinge. Paulus spricht von den Werken des Gesetzes. Wenn man genau reinschaut, sieht man es auch hier. Es stehen da die Werke des Gesetzes. Mose hat dem Volk Israel die 10 Gebote, das Gesetz gegeben. Und diese regelten die Beziehungen des Volkes Gottes zu Gott und der Menschen im Volk Israel untereinander. Daneben enthält das Gesetz auch noch eine Menge von anderen Vorschriften. Speisevorschriften, Gottesdienstvorschriften, Priesterkleidung, Feiertagsruhe, wie weit darf ich am Sabbat reisen? All diese Fragen wurden da geklärt. Paulus sagt, die Einhaltung dieser Vorschriften, die macht uns vor Gott nicht gerecht. Das ist nämlich für viele nur eine reine Formsache. Ihr Leben sieht anders aus, das spricht eine andere Sprache. Wenn Jakobus dagegen von Werken redet, dann meint er Taten, die aus einem Glauben heraus erst folgen und zeigen, dass dieser Glaube lebt. Also zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs Werke. Und zum anderen ist die Situation, in die die Briefe hineingeschrieben werden, eine vollkommen andere. Die Adressaten der Botschaften und die Situation sind bei Paulus und Jakobus einfach unterschiedlich. Paulus bezieht nämlich Position gegen jüdische Eiferer. Diese besuchen die jungen christlichen Gemeinden und stiften durch ihre Lehre darin Unruhe. Da gibt es Unfrieden, weil der Tenor ihrer Botschaft lautet: Das genügt nicht, wenn ihr an Jesus glaubt. Ihr müsst auch die ganzen Vorschriften noch einhalten. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und ja, bitteschön, das, was ihr esst, ist auch nicht okay. Und das machte Paulus dann richtig sauer. Und er stellt sich diesen Leuten entgegen. Er beschreibt so eine Auseinandersetzung im Galaterbrief, Kapitel 2. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und um uns zu knechten. Denen wichten wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Paulus sah also seine Gemeinden in Gefahr. Und entsprechend deutlich und zugespitzt hat er das Evangelium formuliert. Allein der Glaube an Jesus Christus, der für unsere Sünde am Kreuz starb und nicht die Erfüllung von religiösen Pflichten, kann retten. Jakobus dagegen hat andere Menschen vor Augen. Diejenigen, die sich nach ihrer Rettung auf ihrem Glauben ausruhen, nach dem Motto: Ich bin durch Christus gerettet, was kann mir noch passieren? Ich lebe jetzt einfach mal so drauf los und tue, was mir gefällt, weil meine Sünden sind mir ja vergeben. Gegen diesen Glauben, der zu einem sanften Ruhekissen ausartet, zieht Jakobus hier ins Feld. Er will diese Menschen daran erinnern, dass Glaube ohne Früchte tot ist. Soweit die Theorie vorweg. Aber wo stehen wir heute in dieser Frage? Wo müssen wir da anfangen? Am besten vorne. Beim Glauben. Was glauben wir eigentlich? Ein Konsens zu dieser Frage, denke ich, finden wir, wenn wir ins Glaubensbekenntnis schauen. Deshalb heißt es ja Glaubensbekenntnis. Dieses Glaubensbekenntnis beschreibt, was wir als Gemeinde glauben und verkündigen. Ja, wir erwarten, dass jeder, der Mitglied in der Gemeinde werden möchte, den Aussagen des Glaubensbekenntnisses zustimmt. Die meisten werden es kennen, aber ich möchte jetzt ganz einfach mal vorlesen, wirklich vorlesen. Und Sie können ja währenddessen mal überlegen, wie stehen Sie zu den einzelnen Aussagen? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und? Wie stehen Sie zu den einzelnen Aussagen? Glauben Sie das? Stimmen Sie dem zu, was ich gerade vorgelesen habe? Ich vermute, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der sich mit einigen der Aussagen schwer tut. Vielleicht können Sie bei einigen Aussagen mitgehen, aber bei anderen wird es dann schon schwieriger. Wenn da von Jungfrauengeburt und Himmelfahrt die Rede ist, schwierig. Ich werde auf diese Fragen nicht im Einzelnen eingehen. Da möchte ich dann lieber auf die Predigtreihe vom letzten Jahr zum Glaubensbekenntnis verweisen. Ich habe gestern noch nachgeguckt, die Predigten waren alle noch online, können Sie also gerne nachhören. Ich vermute aber auch, dass viele gedacht haben, ja, das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Das kann ich unterschreiben. Ich bin Christ und das hier beschreibt wirklich das, was ich glaube. Ist das so? Ja, das ist gut. Weil jetzt möchte ich unseren Blick mal auf eine andere Sache lenken. Wir haben kurz geguckt, was für Überzeugungen wir haben. Jetzt schauen wir mal auf den nächsten Punkt. Was tue ich? Denken wir mal darüber nach, was wir tun und wie wir uns verhalten. Zeigt sich das, was ich glaube, in meinem Verhalten? Sieht man, dass ich Christ bin? Oder spreche ich meine Taten vielleicht eine ganz andere Sprache? Wie ist das zum Beispiel mit meinem Reden? Habe ich, das ist so Jakobus' Beispiel im nächsten Kapitel, meine Zunge im Griff? Rede ich Gutes über andere? Oder zerstöre ich mit meinen Worten, indem ich im Zorn Dinge sage, die ich vielleicht besser für mich behalten sollte? Oder wie sieht mein Verhalten gegenüber anderen Menschen aus? Gibt es da die eine Gruppe, der ich eher ablehnend und unfreundlich begegne, während der Kreis derer, denen ich freundlich und hilfsbereit gegenübertrete, doch eher ausgesucht ist? Sind es nicht vielleicht eher die Leute, von denen ich meine, dass sie für mich wichtig sind, denen ich in Liebe begegne? Oder wie verhalte ich mich, wenn ich von der Not anderer Menschen erfahre? Helfe ich? Oder schaue ich weg, verschließe mich und bleibe hart? Dreht sich mein Denken und Handeln nur um meine Probleme? Was mir hilft, was ich brauche, weil unterm Strich zähle ich? Ist da Platz für andere, die meine Hilfe benötigen? Mein Geld, meine Zeit? Und ich mal darüber nachdenke, gibt es viele Gelegenheiten, wo ich meine Hilfe anbieten könnte, mein Geld, meine Zeit. Es gibt auch verpasste Gelegenheiten. Und ich kann aus Erfahrung berichten, so eine verpasste Gelegenheit kann einen ein Leben lang verfolgen. Das ist jetzt gut 20 Jahre her. Als Jungunternehmer packt man sich dann schon mal so zwei Termine hintereinander. Der eine in Bielefeld vormittags, der andere in Duisburg nachmittags. Das einzige Problem ist, dazwischen liegen einige Kilometer der A2, das Kamener Kreuz, das halbe Ruhrgebiet, nein, eigentlich fast das Ganze. Das heißt, man hat wenig Zeit. Gut, ich war in Bielefeld rechtzeitig fertig Und hat dann beschlossen, okay, es ist Zeit, vielleicht doch noch ein Häppchen mit auf die Reise zu nehmen, um im Auto was zu futtern. Habe also einem nicht unbekannten Schnellrestaurant mal schnell angehalten, über den Zufahrtsweg für das Auto meine Tüte geholt und schnell wieder vom Parkplatz von runter. Und ich stehe schon wieder halb auf der Straße, da sehe ich tatsächlich eine alte Frau in zerrissenen Kleidern, wie sie durch die Mülltonne wühlt, um einen angebissenen Burger zu finden. Ich kann Ihnen sagen, die Frau verfolgt mich heute noch, weil ich weitergefahren bin. Seit 20 Jahren. Wie ist das also mit unserem Verhalten? Zeigt sich daran, dass wir Christ sind? So wie Christus selber sagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder ist es ein Graben zwischen dem, wie wir handeln und dem, wozu wir uns bekennen? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, stellen wir fest, dass unsere Taten oft eine andere Sprache sprechen als unser Bekenntnis. Mir geht es zumindest oft so, dass ich anders handle, als jemand, der Jesus nachfolgt, es tun sollte. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Die eine Möglichkeit ist, ich suche Vergebung und Veränderung. Das ist nicht okay, ich gebe mich nicht zufrieden, ich tue was dagegen, ich gehe dagegen an. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ist halt so. Entscheidend ist doch, was ich glaube. Hauptsache Christ. Mein Verhalten ist nicht unwichtig, aber doch Nebensache. Und diesen Lösungsansatz wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ist das wirklich so? Reicht das aus, wenn ich mit dem Glaubensbekenntnis übereinstimme? Egal, wie es in meinem Leben aussieht. Und genau auf diese Frage geht Jakobus in seinem Predigttext ein. Er sagt dort, nein, gib dich nicht damit zufrieden, das reicht nicht. Lebe deinen Glauben auch. Lebe deinen Glauben. Ist das wirklich so wichtig? Ich glaube doch, was in der Bibel steht. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich stimme mit den Predigten überein, meistens. Ich kann sogar viele der Lieder auswendig. Im Hauskreis bin ich auch noch. Braucht es mehr? Ist es wirklich entscheidend, wie ich mich vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, nächste Woche am Arbeitsplatz verhalte? Einige denken vielleicht, das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, ob ich meine Zunge unter Kontrolle habe und andere verletze. Das ist nicht wichtig, ob ich allen gleich freundlich begegne. Daran brauche ich mich nicht orientieren. Ich glaube doch an Jesus. Das alleine reicht doch. Und denen sagt Jakobus gleich in den Versen 14 und 17, das reicht nicht. Nur gelebter Glaube zählt vor Gott, sagt Jakobus. Nur gelebter Glaube zählt vor Gott. Jakobus drückt es hier mal andersrum aus, negativ. In Vers 14 sagt er, was hilft es, Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Und in Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, ist er an und für sich tot. Das ist eine unbequeme Aussage. Wenn jemand behauptet, an Jesus zu glauben und keine Werke hat, dann reicht das nicht aus. Denn dieser Glaube ist tot und damit völlig nutzlos. Da haben wir wieder Luthers Problem. Aber nochmal, wenn Jakobus und Paulus von Glauben und Werken sprechen, meinen sie etwas anderes. Auch wenn sie die gleichen Begriffe benutzen, hatten wir vorhin. Es geht hier nicht um die Frage, wie man Christ wird, sondern darum, wie man als Christ leben soll. Jakobus wendet sich dagegen, Christ zu sein, auf Worte und Überzeugungen zu reduzieren. Glaube ist nicht auf den Intellekt reduzierbar, weil Glaube ist immer mit Handeln verbunden. Und das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht. Nirgendwo ist Glaube eine Sache, die nur im Kopf stattfindet. Das sehen wir an Jesus, der das anspricht, und genauso auch bei Paulus. Und andersrum, wenn es nicht der Fall ist, wenn da keine Werke sind, keine Barmherzigkeit, keine Liebe, kein Gehorsam, dann ist dieser Glaube eben nutzlos. Das ist kein Glaube, der retten kann. Und genauso drückt es auch Paulus aus im Galaterbrief wieder. Es zählt nur der Glaube, der sich in tätiger Liebe äußert. Jakobus macht dies an einem Beispiel in den Versen 15 und 16 deutlich. Er sagt, stellt euch vor, da ist jemand, der hat keine Kleider und dieser Mensch hat Hunger. Na, was hilft es jetzt, wenn ich diesem Menschen sage, Ja, zieh dich mal warm an, damit du nicht mehr so frierst. Und iss mal wieder was, iss dich richtig satt. Und ich gebe ihm nichts. Nichts zu essen, keine Kleidung. Was sind denn meine Worte? Völlig wertlos. Und genauso nutzlos wie diese warmen Worte ohne konkrete Hilfeleistung ist auch der Glaube ohne Taten der Liebe. So nutzlos wie ein Auto ohne Benzin, wie ein Computer ohne Strom. Wertlos. Ja, heißt das jetzt, dass wir nur dann gerettet sind, wenn wir nicht nur glauben, sondern immer auch Gottes Willen tun, erkennen und tun? Sind wir nur angenommen, wenn wir immer in Liebe handeln? Bin ich verloren, wenn ich mal nicht in Liebe handle? Darum geht es hier bei Jakobus nicht. Jakobus möchte uns an dieser Stelle ganz, ganz deutlich machen, dass wir halt Glauben und Verhalten nicht voneinander trennen können. Wenn bei mir der Glauben nur im Kopf stattfindet und ich nicht bereit bin, mein Leben durch Jesus prägen und verändern zu lassen, dann läuft was falsch. Aber genau das scheint hier bei den Adressaten des Briefes der Fall zu sein. Deshalb geht Jakobus so ausführlich darauf ein. Sie kamen sicher gerne in die Zusammenkünfte der Brüder, glaubten an Gott als Schöpfer, an Jesus seinen Sohn und auch, dass sie in Jesus Vergebung der Sünden haben. Aber ihre Lebensführung ist eine Privatsache. Ob ich meine Kunden über Vorteile, meinen Ehepartner betrüge, schlecht über andere Menschen rede, mein Glauben hat das doch nichts zu tun. Steht auf einem anderen Blatt. Nee, es ist falsch. Jakobus sagt hier, nur gelebter Glaube zählt vor Gott. Vielleicht richte ich jetzt bei dem einen oder anderen doch Widerstand. Kann doch nicht sein, dass jemand an Jesus glaubt, alle richtigen Glaubensüberzeugungen hat und dass das alles nicht zählen soll. Ist nicht allein mein Glaube das alles Entscheidende? Und genau diese Frage greift Jakobus in den folgenden Versen auf. In Vers 18 und 19, wenn er da schreibt, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen tun es und sie zittern. Etwas anders übersetzt sagt Jakobus hier, der eine hat Glauben, der andere hat Werke. So etwa wie bei den Geistesgaben. Ich habe halt die Gabe des Glaubens, du hast halt die Gabe der Werke. Es geht also darum, ob Glaube nicht doch für sich allein stehen kann. Aber etwas zu glauben, egal wie richtig es ist, hat überhaupt keine Aussagekraft. Ob ich einen lebendigen Glauben habe, wird daran nicht sichtbar, dass ich das Richtige glaube. Das macht er wiederum mit einem Beispiel deutlich. Die Dämonen glauben, dass es nur einen Gott gibt. Er fängt an mit diesem, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Die Wahrheit, die als Gebet der Juden dreimal täglich in dieser Form genau mit diesen Worten gebetet wird. Es gibt nur einen Gott, eine der wesentlichen Wahrheiten, die in der Bibel steht. Es gibt nicht viele Götter. Es gibt nur den einen Gott, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Vater von Jesus Christus. Also eine absolut wahre Aussage. Aber die bösen Geister ziehen aus dem Glauben keine Konsequenzen. Sie leben nicht danach. Und deshalb ist dieser Glaube nur Wissen, ein toter Glaube, ein Glaube, der nicht rettet. Sie wissen dies, glauben dies und müssen trotzdem vor dem Gericht Gottes zittern. Bei uns ist das genauso. Etwas nur für wahr zu halten, reicht nicht aus. Glauben Sie, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Ja? Ist gut. Weil das gehört unbedingt zum lebendigen Glauben dazu. Zeigt aber noch nicht, dass wir ihn haben. Weil genauer, das haben wir in einem parallelen Beispiel in Markus 3, Vers 11. Dort wird berichtet, und wenn die unreinen Geister Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und sie hatten recht. Aber das ist zu wenig. Glauben ist in der Bibel immer mehr als Kopfwissen. Lebendiger Glaube zeigt sich immer im Leben. Und wenn wir wirklich glauben, dann wird sich das auch in unserem Verhalten zeigen. Wenn es sich an unserem Verhalten nicht zeigt, wenn er nicht sichtbar ist, wenn wir das, was wir als Glauben bezeichnen, ja, als Deckmantel benutzen und uns dahinter verstecken, dann ist dieser Glaube tot. Das unterstreicht Jakobus hier nochmal in Vers 20. Willst du erkennen, du törichter Mensch, dass Glaube ohne die Werke tot ist? Lebendiger Glaube zeigt sich immer in Werken. Und weil Jakobus das so wichtig ist, bringt er hier nochmal zwei Beispiele zur Verdeutlichung, beides mit Personen aus dem Alten Testament. Zum einen an Abraham. Im ersten Buch Mose in Kapitel 15 lesen wir, dass Gott Abraham einen Sohn versprochen hat, aus dem ein großes Volk hervorgehen soll. Und Abraham glaubte Gott, obwohl die Situation schon nicht danach war. Abraham war schon betagt, seine Frau durchaus auch, aber er glaubte Gott. Und tatsächlich, nach einer längeren Wartezeit, brachte Sarah seine Frau im Alter von 90 Jahren den ersehnten Sohn zur Welt, Isaak. Aber einige Jahre später stellt Gott dann Abraham auf die Probe, indem er ihn auffordert, Isaak zu opfern. Und Abraham wollte gehorchen. Er war bereit, seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, zu opfern. Im letzten Moment hindert Gott Abraham daran, Isaak wirklich zu töten. Aber was war hier deutlich geworden? Abraham hatte einen lebendigen Glauben. Glauben, der nicht bei der Überzeugung stehen bleibt, Gott wird seine Verheißung wahr machen. Er wird mir einen Sohn schenken, aus dem ein großes Volk erwachsen wird. Nein. Glaube, der auch darin gipfelt, in Gehorsam zu handeln. Lebendigen Glauben. Und das bestätigt Gott direkt im Anschluss an diesen Vorfall, indem er diese Verheißung einfach nochmal wiederholt. Er bestätigt Abrahams lebendigen Glauben. Den Glauben Abrahams, der dazu führt, dass Abraham sogar Freund Gottes genannt wird. Abraham ist nicht durch diese Taten in eine Beziehung zu Gott gekommen. Nein, die Beziehung hat Gott selbst gesucht und gewollt. Aber Abraham hat durch diese Taten bestätigt, dass er sein Glaube so ist, dass er lebendig ist, dass er diese Beziehung überhaupt auch erst möglich macht. Und dasselbe wird auch am zweiten Beispiel deutlich, bei der Hure Rahab. Sie glaubte fest daran, dass Gott den Israeliten das Land Kanaan geben würde und dass sie die Stadt Jericho einnehmen würden. Und auch bei ihr blieb dieser Glaube nicht nur eine innere Überzeugung, sondern ging konkret in Taten über. Sie versteckte die israelitischen Kundschafter, die in der Stadt waren, und führte sie auf einem anderen Weg aus der Stadt wieder heraus. Und Gott bestätigt diese Tat, bestätigt ihren lebendigen Glauben. An Josua ergeht, können wir im Kapitel 6 des Buches Josua nachlesen, die Anweisung, nur Rahab und ihre Familie beim Sturm auf Jericho zu verschonen. Und in der Tat, für Rahab und ihre Familie bedeutete dies die Rettung. Was heißt das für uns? Glaube, der vor Gott zählt, bleibt nicht dabei stehen, etwas für wahr und richtig zu halten, sondern er äußert sich immer im Leben. Das soll wie bei einem Baum sein. Ein lebendiger Baum bringt Frucht. Endlich spannt sich der Bogen zum Erntedank fest. Ein lebendiger Baum bringt Frucht. Die Frucht macht den Baum nicht lebendig, sondern an der Frucht wird deutlich, dass der Baum lebendig ist. Das ist ein Unterschied. Und genauso wünscht Gott sich, dass wir uns nicht damit begnügen zu glauben, sondern dass unser Glaube Früchte bringt, dass unser Glaube sich in Taten der Liebe äußert. Und dann erntet Gott. Darüber freut er sich. Er freut sich darum, dass unser Glaube sich daran zeigt, wie wir nach dem Gottesdienst anderen begegnen, wie wir über andere reden, wie wir uns nächste Woche auf dem Arbeitsplatz verhalten oder wie wir mit unseren Kindern und Ehepartnern umgehen. Wenn aber Glaube und Verhalten auseinanderklaffen, dann ist das wie beim Baum, der keine Frucht bringt. Dann stimmt was nicht. Dann fragen wir uns, was ist da los? Nicht die Reaktion ist, es zu entschuldigen, dieser Baum, der bringt keine Frucht, sondern wir müssen das angehen. Beim Baum schaut man dann nach den Wurzeln. Und genau so ist das bei uns. Wenn Glaube und Verhalten auseinanderklaffen, müssen wir fragen, was ist mit meinem Glauben los? Was ist da los? einen Schritt zurücktreten. Was glaube ich eigentlich? Glaube ich das wirklich? Was sind die Konsequenzen von dem, was ich glaube? Ist mir das klar? Und glaube ich auch das? Also tatsächlich nochmal von vorne anfangen. Das ist der Weg, den wir beschreiten können, damit Glauben und Verhalten dann zusammenwachsen. Zum Schluss also nochmal, wozu Jakobus uns hier auffordert. Bleib mit deinem Glauben nicht im Kopf allein. Lebe deinen Glauben in allen Bereichen deines Lebens. Nur lebendiger Glaube, der sich im Leben zeigt, zählt vor Gott. Noch einmal, lebe deinen Glauben. Jetzt zum rosa Elefanten. Lebe deinen Glauben. Just do it. Jetzt. Nicht später. Amen.